Letzten Sonntag, kurz nach Veröffentlichung der Prognose zur Bundestagswahl, schien es, als hätte jemand den Deutschen einfach den Stecker gezogen. Angesichts der vorläufigen Zahlen war Wählern nahezu aller Parteien eine spontane Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, von der sich manche bis heute nicht richtig erholt haben. Dabei brachte das Wahlergebnis am Ende so viel Positives mit sich. Meiner Meinung nach wesentlich mehr Gutes als Schlechtes. Gemeinsam mit interessanten Gästen werde ich heute herausarbeiten, warum diese Bundestagswahl eine Wende darstellt. Eine Wende zum Besseren. Und damit herzlich willkommen zu Thomas Eglinski auf 1. Die erste gute Nachricht am Sonntag war die hohe Wahlbeteiligung. Die 82,5% bedeuten das höchste Interesse der Deutschen am politischen Geschehen seit 1987, also seit fast 40 Jahren. Es ist sicherlich auch ein Verdienst der neuen Medien, dass letzten Sonntag so viele Menschen Gebrauch von ihrer Stimme gemacht haben. Und niemand von ihnen ist der Lüge unterlegen, seine Stimme könnte verschenkt sein und am Ende nicht zählen. Die zum Teil knappen Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne sein Wahlrecht nutzt. Ausgesprochen interessant empfinde ich bis zum heutigen Tag die Diskussion über den Wahlsieger. Ja, Friedrich Merz und die Union haben die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Doch ist Fotzenfritz, wie ihn seine Mitschüler früher wertschätzend genannt haben, mit einem Ergebnis von 28,6% tatsächlich ein Gewinner? Mit Zustimmungswerten von rund 35% gestartet und dem Vorsatz, die AfD halbieren zu wollen, hat Merz definitiv nicht geliefert. Und ich habe am Sonntag im Konrad-Adenauer-Haus viele Gesichter gesehen, in denen geschrieben stand, das war nichts. Getuschelt wurde bereits seit den unzureichenden Auftritten von Merz in den Wahlsendungen der Mainstream-Medien, dass die Partei am Ende wohl doch auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Immer wieder ist der Name Söder zu hören. Er wäre der Bessere, seine Zustimmungswerte seien höher. Doch ich bin mir nicht sicher, wer bei der Weltmeisterschaft im Zurückrudern am Ende gewinnen würde. Söder oder doch Merz? Diese und noch zahlreiche weitere wichtige Fragen, insbesondere zu den tatsächlichen Wahlsiegern der AfD und den Linken, wollen wir uns nun beantworten lassen. Und ich habe bewusst auch zwei bekannte Persönlichkeiten aus den Nachbarländern Deutschlands eingeladen, um das Wahlergebnis aus deren Sicht zu beurteilen. Zugeschaltet ist mir nun der frühere Schweizer Nationalratsabgeordnete Claudio Zanetti, der das Geschehen in Deutschland seit Jahren aufmerksam beobachtet und regelmäßig unter anderem im Kontrafunk kommentiert. Herr Zanetti, zunächst einmal herzlich willkommen. Wie beurteilen denn die Schweizer, was in Deutschland vor sich geht und wer ist aus Ihrer Sicht der wahre Wahlsieger dieser Bundestagswahl?
Ja, grüezi, Herr Eglinski. Freut mich sehr, dass ich da bei Ihnen sein darf. Ja, das ist ja eigentlich eine verrückte Geschichte, wenn man am Tag nach der Wahl oder zwei Tage nach der Wahl fragen muss, wer hat eigentlich gewonnen. Und ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Von den Zahlen her würde ich mal sagen, klar, die AfD, sie hat die größte Verschiebung, sie hat es geschafft, am meisten Leute in ihr Lager zu ziehen, die Stimmen verdoppelt. Sehr erfreulich auch, aus meiner persönlichen Sicht. Andererseits, noch mehr Stimmen hat die Union geholt, wobei auch die sind immer noch auf einem sehr tiefen Niveau. Ich meine, ich kann mich erinnern, als sie da so zwischen 40% und 50% pendelten und heute sind sie schon mal, wenn sie gegen 30% tendieren, sind sie schon zufrieden. Also da ist offenbar etwas gegangen. Dieser Nimbus der großen Volksparteien ist vorbei. Ziehen neue Kräfte am Horizont aus. Und ja, von der demokratiepolitisch ist es eigentlich sehr interessant, das anzuschauen. Wobei dann haben wir natürlich eben diese berühmte Brandmauer, die alles wieder zunichte macht, was eigentlich geht. Denn wenn wir auch auf die anderen Parteien schauen, diejenigen, die jetzt die Regierung gebildet haben, die haben ja alle, wurden die dermaßen abgestraft. Das ist das, also eigentlich vernichtend, muss man sagen, sind ja auch alle da zurückgetreten. Das wird noch größere Folgen haben. Aber politisch wird sich, so wie es jetzt im Moment aussieht, nicht viel ändern. Und das ist eigentlich wirklich tragisch. Das bekümmert mich auch aus der Schweiz heraus. Oder? Ich meine, Deutschland, ja, vielleicht zuerst noch ein Wort. Ich meine, wie komme ich dazu, mich da in deutsche Belange einzumischen? Ich meine, als Schweizer, ich hätte es nicht gerne, wenn mir da immer da jemand sagt, was wir zu tun haben. Und da verwahre ich mich auch dagegen. Hier ist der Fall etwas anders natürlich, weil Deutschland einfach so wichtig ist für ganz Europa, und was in Deutschland passiert, hat große Auswirkungen über die EU, auch auf die Schweiz, insbesondere natürlich der Elefant im Raum, die Zuwanderungsfrage, oder? Wenn Deutschland halb Afrika aufnehmen will und das selber bezahlt und die Leute in ihren Grenzen behält, dann sollen sie das tun dürfen. Das geht mich nichts an. Aber Deutschland ist vertraglich gebunden in einem Schengen-Raum. Diese Leute können sich alle mit offenen Grenzen auch überall bewegen. Und dann finde ich natürlich schon, dass auch das Ausland irgendwie ein Wörtchen mitzureden hat. Weil sonst, das ist wie eine Kette, oder? Die bricht einfach dort, wo das schwächste Glied ist. Und was die Zuwanderung angeht, ist das im Moment Deutschland.
Herr Zanetti, wenn wir über Sieger sprechen, dürfen wir auch über die Verlierer reden. Und die gibt es nach dieser Wahl reichlich. Ob FDP oder das BSW, die den Einzug ins Parlament verpasst haben, oder auch die SPD sowie die Grünen, die zum Teil, das haben Sie gerade erwähnt, massive Stimmenverluste hinnehmen mussten. Wer ist aus Sicht eines Schweizer Politikers der biggest loser?
Ja, das sind wahrscheinlich die Grünen, würde ich jetzt mal sagen. Oder der Kanzler, der war eigentlich schon vorher ein großer Verlierer. Der hat ja eigentlich gar niemand richtig ernst genommen. Und von dem her, der spielt eigentlich gar keine so große Rolle mehr. Hingegen die Grünen, die so gehypt wurden, die auch wichtige Ämter begleiteten. Ich meine, immerhin, der Herr Habeck war Wirtschaftsminister. Das ist nicht irgendwie so ein kleiner Job, den man mal vergibt. Und er hat total versagt. Die Außenministerin hat es fertiggebracht, Deutschland zu einer Lachnummer zu machen, international, wo wirklich selbst afrikanische Präsidenten und Premierminister nur noch gelacht haben. Und Slapstick, oder? Sagst, schau mal, was will die uns da erzählen? Das ist wirklich sehr peinlich, wenn man denkt, was für eine große Tradition die Diplomatie, die deutsche Diplomatie, über Jahrzehnte hat. Und da waren wirklich einfach gesetzte, ja, vielleicht ältere weiße Männer, das mag ja sein, aber die haben wenigstens, sind die eingetreten für ihr Land, ohne da irgendwie ein Dialog, eine Ideologie zu vertreten, sondern die standen da für die Bedürfnisse des eigenen Landes. Und darum sollte es ja in der Außenpolitik eigentlich gehen. Leider hat dieser Virus auch, ist er auch auf die Schweiz übergesprungen, oder? Die Schweiz hatte ja lange eigentlich, hatte gar keine richtige Außenpolitik. Wir hatten eine Außenwirtschaftspolitik. Aber das ist was anderes. Aber wir hatten nie den Eindruck, dass wir der ganzen Welt sagen müssen, wie sie sich zu verhalten hat. Und das wird sich wahrscheinlich noch rächen. Also bis Deutschland da wieder Vertrauen gefunden hat, wird eine Weile dauern. Oder nicht auf Ebene der Staatschefs, oder? Die sind ja nicht ernst zu nehmen, oder? Man hat es auch wieder gesehen, da der Macron in den USA, wie er dem Trump auf die Schulter klopft und so weiter. Das ist pour la galerie, das ist irrelevant. Aber ob auch wirklich die zweite Ebene, in der Substanz sich etwas verändert, das wird lange dauern, bis dass dieses Vertrauen wieder geschaffen ist.
Herr Zanetti, wie beurteilt der Schweizer die Alternative für Deutschland? Haben die Eidgenossen Angst vor der Wiedergeburt von Nazis?
Nein, ganz gewiss nicht. Also jedenfalls nicht von Seiten der AfD. Die AfD will, und das freut mich auch, muss ich sagen, ja, eine Demokratie nach Schweizer Vorbild aufbauen. Und ich habe auch schon Vorträge dort gehalten und bin gerne bereit, dort mich zu engagieren, weil Demokratie ist für mich eines der wichtigsten Anliegen überhaupt. Andererseits gibt es natürlich schon jetzt, gerade auch in den letzten Jahren, gewisse Tendenzen, die mir Sorge bereiten. Die kommen aber eher von der Regierung her. Also jetzt, das jüngste Beispiel jetzt gerade war die Frau von der Leyen von der EU hat gesagt, und das ging offenbar, das kommt in einem Referat vom letzten Jahr, das wurde gar nicht aufgenommen. Ja, so die unmoderierte freie Rede, das sei eigentlich eine Art Virus. Und die Moderation und Zensur, das seien das Gegengift, die Impfung dagegen. Weil eine absurdere Behauptung kann man ja kaum aufstellen in einem demokratischen Gebilde. Also das ist ein Riesenskandal und diese Frau gehört meines Erachtens weg, aber das soll die machen, wo sie etwas zu sagen hat. Ich bin froh, wenn es mir in der Schweiz gelingt, dieses Rahmenabkommen zu bekämpfen. Aber dieser Absolutismus, diese Staatsverherrlichung, also Corona, das haben wir auch schon miteinander darüber geredet, oder? Dort habe ich tatsächlich faschistische Tendenzen gesehen. Ich habe eine gleichgeschaltete Presse, weitgehend gleichgeschaltet. Die Gegner wurden mundtot gemacht. Dieses irrationale Element, das kommt dann auch wieder noch verstärkt zum Tragen bei der ganzen Klimahysterie, oder? Wo die Jungen rumhüpfen, anstatt irgendetwas Gescheites zu lernen und so weiter. Das sind eigentlich faschistische Tendenzen, aber nicht eine Partei, die sagt, Leistung soll sich lohnen, wir müssen für unsere Interessen denken, wir sollen die Grenzen schützen, wir möchten nicht jeden Tag, was weiß ich, ein Dutzend Vergewaltigungen. Das scheint mir im Gegenteil eigentlich die sehr vernünftige Alternative.
Herr Zanetti, über die EU und Ursula von der Leyen spreche ich gerne noch
Das
mal
ist
an anderer Stelle mit Ihnen. Bleiben wir zunächst noch mal kurz bei dem Begriff Angst. Den will ich noch mal aufgreifen. Laut Annalena Baerbock besteht die große Gefahr, dass Wladimir Putin zeitnah Brandenburg einnehmen würde, wenn die Ukraine Russland nicht endgültig besiegt. Leben die Schweizer ebenfalls in Furcht vor dem Russen? Und wie hat man denn in Ihrem Land die diplomatische Arbeit der deutschen Außenministerin beurteilt?
völlig konzeptlos, weil niemand nimmt sie ernst. Wobei wir eben auch hier, das ist vielleicht die Ansteckung auch wieder von Deutschland, dieser Aktivismus von Bundesräten ist uns auch nicht ganz fern. Wir hatten das auch einmal, da erinnern sich vielleicht also an die Bundesrätin Calmy-Hay, an der Demarkationslinie da zwischen Nord- und Südkorea mit ihren farbigen Turnschuhen darüber schritt, als wäre das irgendwie eine gewaltige Leistung. Solche infantilen Geschichten gibt es bei uns schon auch. Aber hier haben wir jetzt Krieg und man sollte das wirklich auch ernst nehmen. Es sterben Leute. Und ich meine, wenn uns ein Menschenleben heilig ist, dann muss man schauen, dass dieses Töten aufhört. Zuerst hätte man schauen sollen, dass es gar nicht erst beginnt. Oder das ist ja auch wieder so etwas Verrücktes, was eben an faschistische Zeiten erinnert. Man tut so, als wäre das der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit, für den es keine Ursache gibt, sondern nur einen Anlass. Oder wir haben mal in der Schule da gelernt, oder? Der Anlass des Ersten Weltkrieges, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajevo. Aber die Ursachen gehen natürlich viel tiefer. Und das ist auch hier natürlich der Fall. Deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt Trump da wirklich so ist, so wie eine Bowlingkugel, die da einfach reinsprengt und alles fortwirft. Einfach zum Zeit, damit sich das auch wieder mal neu gruppiert, dass die Leute sich wieder erklären müssen. Und plötzlich haben wir in den Zeitungen so Ansätze für intelligente Artikel, dass man sagt, ja Moment, ganz so einfach war es tatsächlich nicht. Und da hat natürlich die deutsche Diplomatie ganz wacker mitgemacht bei diesem Minsker-Abkommen. Ich mag mich noch erinnern, wie da der Steinmeier und all diese so völlig begeistert waren davon. Aber niemand wusste richtig, was da eigentlich passiert ist. Und im Hintergrund war es offenbar ganz üble Geschichten, auch dieser Maidan, so plötzlich geschossen wurde. Weil wenn ich Peter Scholl-Latour lese, Russland im Zangenangriff, dann beschreibt er sehr genau, wie da die westlichen Geheimdienste die Finger drin hatten. Und das gehört aufgearbeitet. Ich meine, Geheimdienste machen solche Sachen. Das ist sehr gefährlich, deshalb müssen sie kontrolliert werden. Aber wir haben ja hier, und das ist eine weitere Parallele zu einer faschistischen Tendenz, dass wir heute den Geheimdienst haben, der gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, weil sie irgendetwas gepostet haben und so. Das sind die Entwicklungen, die uns Sorge machen müssen. Die Frau Baerbock, die hat sicherlich viel Geschirr zerschlagen, aber die ist ja jetzt Gott sei Dank weg.
Abschließende Frage, Herr Zanetti, und damit nochmal zurück zur Bundestagswahl. Was passiert Ihrer Meinung nach in den nächsten Wochen und Monaten in Deutschland? Wird Friedrich Merz tatsächlich Kanzler? Wird er der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit? Oder wird der ohnehin unbändige Ehrgeiz von Markus Söder so groß, dass er noch gegen Merz putscht? Was glauben Sie?
Im Grunde alles möglich. Also ich glaube jetzt, dass der Herr Merz tatsächlich Bundeskanzler wird. Aber das Verrückte ist ja, und das ist eine Tendenz, die ich schon bei Angela Merkel konstatiert habe. Ich habe das damals Rodeo-Politik genannt. Also in Politiken geht es nur noch darum, oben zu bleiben. Egal wie. Die Inhalte interessieren nicht. Die erzählen einen Tag das andere, den anderen Tag das Gegenteil. Jeder hat den Eindruck, er sei dann ein kleiner Adenauer, oder? Er hat ja auch gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Aber der konnte es, der hat wahrscheinlich tatsächlich etwas gelernt, oder? Ein anderer Spruch, auch Sie werden mich nicht hindern, über Nacht klüger zu werden. Aber das war ein Mann von Format. Und hier hatten wir ja nur so diese Würstchen. Tut mir leid, wenn ich da diese Leute so bezeichnen muss. Aber mit keinem würde man doch ins Manöver ziehen wollen, geschweige denn in einen Ernstfall. Und im Moment gibt es wirklich viele ernste Fragen, die auch vernünftig angegangen werden sollen. Da ist die Zuwanderung, da ist die Energieversorgung. Ich meine, gerade den Söder, der damals sagt, ja, wenn jetzt nicht abgestellt wird, das letzte Atomkraftwerk, trete ich zurück. Und heute sagt er, wir brauchen nicht neue Atomkraftwerke. Also solche Leute kann man doch nicht ernst nehmen. Weil wenn Sie Bücher lesen über ihn, auch sein Wandel vom Saulus zu Paulus da in der Zuwanderungsfrage. Wir trat vor die Presse und sagt, ich hatte eine Erleuchtung. Heute sage ich das Gegenteil von gestern. Und er ist damit durchgekommen. Also das steigt den Leuten natürlich auch in den Kopf. Ein anderes Problem, das vielleicht auch mal angegangen müsste, ganz etwas Einfaches, wäre zum Beispiel nur schon das Funktionieren der Deutschen Bahn. Ich meine, das ist doch einfach, das sagt doch sehr viel über den Zustand eines Landes aus, wie die Fahrpläne funktionieren. Ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel, die Deutsche Bahn sagt jetzt, sie wollen bis frühestens 2070 sei es möglich, einen Taktfahrplan einzuführen. Entschuldigung, das hatten wir in der Schweiz 1982 eingeführt. Da redet gar keiner mehr dabei. Und wenn Sie nur über die Grenze kommen, Sie haben den Eindruck, Sie seien in einer anderen Welt. Und das sagt sehr viel über einen Staat aus, wie er sich präsentiert, die Sauberkeit auf den Straßen und so. Wenn nur schon in solchen Fragen eine Besserung eintritt, da wäre schon viel erreicht. Sie haben es jetzt gesehen, der erste Post der CDU nach der Bundestagswahl war, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Als wäre das das wichtigste Problem für die Menschen, die in Deutschland leben.
Sie sehen, liebe Zuschauer, der Schweizer Claudio Zanetti hat das deutsche Politikgeschehen fest im Blick. Haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die interessanten Informationen aus der Schweiz. Alles Gute Ihnen. Können Sie sich, liebe Zuschauer, an eine Bundestagswahl erinnern, nach der über den Wahlsieger so kontrovers diskutiert bzw. er umgehend so heftig in Frage gestellt wurde? Letztendlich liegt es natürlich an Friedrich Merz selbst, weil kein Tag vergeht, an dem er nicht reichlich Munition gegen sich selbst liefert. So hat die CDU, das haben Sie gerade auch gehört von Claudio Zanetti, unmittelbar am Morgen nach der Bundestagswahl einen Post veröffentlicht, in dem sie ihren Wählern mitteilt, dass die Ukraine den Krieg mit Russland gewinnen muss. Und wenige Stunden später teilte Merz auf einer Pressekonferenz mit, dass eine Grenzschließung mit ihm nicht in Betracht kommt. Man könnte glatt meinen, der Mann unternimmt alles, um die Zweifel an seinem politischen Geschick täglich zu nähren. Ist das gewollt? Ist das Kalkül? Oder ist das schlicht und ergreifend nur Unfähigkeit? Das möchte ich nun jemanden fragen, der das Politikgeschehen in Deutschland aktiv verfolgt und stets vortrefflich analysiert. Herzlich willkommen dem Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt. Ich freue mich, dass Sie uns für ein Interview zur Verfügung stehen.
Aber gerne doch.
Ich habe gerade von Friedrich Merz gesprochen und den Fettnäpfchen, die er immer wieder betritt, sodass er unmittelbar auch nach der Wahl jetzt kundgetan hat, die Grenzen nicht schließen zu wollen, der Post der CDU, dass die Ukraine unbedingt den Krieg gegen Russland gewinnen muss. Wie beurteilen Sie denn das Schaffen des Friedrich Merz so unmittelbar vor der Wahl und auch gleich in den Tagen danach?
Es scheint manches nicht strategisch durchgedacht zu sein, sondern sich spontan zu ergeben, auch um frühere Eindrücke zu relativieren, zu welchen Zwecken auch immer. Die Grenze nicht dicht zu machen, er hatte denn je versprochen, dass die Grenzen dicht sind, dicht für illegale Zuwanderung, woraus dann andere gemacht haben, sie müssten überhaupt dicht sein. Aber wenn man sozusagen lediglich eine Klarstellung will, warum muss man so eine prominente Stelle für solche Klarstellungen verwenden, die sofort Irritationen auslösen? Und was den ukrainisch-russischen oder russisch-ukrainischen Krieg betrifft, entweder will man an der Seite der Ukraine Russland besiegen, dann kann man so reden, die Ukraine muss gewinnen und wir werden sie zum Siege führen. Oder man muss sich klar machen, was Deutschland wirklich leisten kann und was tatsächlich von der Ukraine geleistet werden kann. Und muss sich klar werden, dass Russland ja nicht verschwinden wird, ganz gleich wie der Krieg ausgeht. Ob man eines Tages wieder brauchbare Beziehungen zu dieser Großmacht benötigt, dann sollte man sich auch nicht in dieser Weise äußern. Kurzum, manchmal scheint bei Friedrich Merz oder häufig scheint bei Friedrich Merz, je nachdem, das Taktische, das Strategische zu überwiegen.
In Anlehnung, lieber Herr Patzelt, an Ihr Buch Deutschlands blaues Wunder. Haben Sie ein solches am vergangenen Wochenende erlebt?
Ich habe da kein blaues Wunder erlebt. Denn als eifriger Beobachter von Wahlumfragen und deren jeweiligen Ergebnissen von ihrem Auf und Ab, habe ich schon erkannt, wie die Wahl ausgehen wird. Und sie ist im Grunde auch so ausgegangen mit einigen Sondereffekten. Die Union schwächer, als die Umfragen vorhergesagt haben. Die Linke offenkundig in einem letzten Umschwung, in einem Umschwung in den letzten Wochen oder Tagen des Wahlkampfes wesentlich stärker als zuvor erwartet. Nein, kein blaues Wunder. Das Einzige, was einem wiederum wundert, ist, dass Friedrich Merz die offensive Unterstützungsbereitschaft der AfD nicht nur ablehnt, was man verstehen kann, um sich sozusagen nicht angreifbar zu machen von anderen Parteien, vermutlich weil Merz die Sache selbst auch so sieht, sondern dass er das gleich auch immer noch ziemlich verbalradikal gegenüber Frau Weidel und anderen AfD-Politikern ausdrücken muss. So nach dem Motto, wir brauchen ohnehin nur verbrannte Erde zwischen uns, denn kein Mensch wird je dieses Terrain zwischen uns und der AfD besiedeln. Ob das auch strategisch wirklich gut bedacht ist oder eben auch nur eine situative taktische Maßnahme, das fragt man sich dann und erlebt dann zwar kein blaues Wunder, aber ist eben doch verwundert, ob strategischer Mängel.
Sie haben gerade schon das Wahlergebnis der Union angesprochen, Herr Patzelt. Ist Friedrich Merz tatsächlich ein Wahlsieger? Kann er Kanzler oder kommt möglicherweise noch Markus Söder aus der Deckung und springt zum Wohle Deutschlands ein?
Die stärkste Partei ist die Union geworden und wenn das Kriterium für Sieg ist, ist Friedrich Merz natürlich Wahlsieger. Er kann Kanzler werden. Ob er Kanzler dann kann, ja, das erlebt man am besten beim Blick auf seine tatsächliche Amtsführung. Wir hatten oder haben immer noch einen Kanzler namens Scholz, der hohe und höchste Staatsämter innehatte, dem man folglich zutrauen konnte von seiner Erfahrung her, dass er Kanzler könne. Er ist aber in dieser Rolle durchaus gescheitert. Infolgedessen kann man das davor schlecht beurteilen. Ob nun Merz durch einen anderen ersetzt wird, ist einesteils eine Frage des Zeitpunktes. Natürlich wird Merz nicht ewig regieren und spätestens vor der nächsten Bundestagswahl wird sich die Frage nach einem Nachfolger stellen. Aber in der kurzfristigen Perspektive lautet die Frage so, wird Merz die Koalitionsverhandlungen überleben? Denn wenn die SPD den Brautpreis sozusagen extrem hochtreibt, sodass die Union ihre Seele verlöre, wenn sie alle in Aussichtstellungen aus dem Wahlprogramm rückgängig machen müsste, weil sie diese nicht durchsetzen kann gegenüber den Sozialdemokraten. Wenn also eine entkernte CDU in die Koalition ginge, dann stellt sich die Frage, ja, werden die Sozialdemokraten dann sagen, wir wären doch bereit, mit euch zu regieren, aber nicht mit diesem Kanzler? Oder wäre Merz der Mann, der dann sagt, ihr seht doch alle in Deutschland, dass ich mich redlich bemüht habe, mit den Sozialdemokraten zu einem Regierungsbündnis zu kommen, aber die Sozialdemokraten wollen einfach nicht. Infolgedessen bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als den Weg hin zu einer Minderheitsregierung zu gehen. Und wenn der Bundespräsident Friedrich Merz dann ohne gesicherte Parlamentsmehrheit zur Wahl im Bundestag zum Bundeskanzler vorschlüge, dann würde er natürlich keine Mehrheit haben. Und dann kommen 2 Wochen, in denen der Bundestag auch ohne präsidentiellen Vorschlag aus den eigenen Reihen jemanden wählen kann oder überhaupt jemanden wählen kann. Es muss ja der Bundeskanzler nicht Mitglied des Bundestages sein. Und ob Friedrich Merz dann diese 2 Wochen überstünde oder ersetzt würde, das ist dann die offene Frage. Kurzum, Ihre Fragen beziehen sich auf die Zukunft und die kann man im Nachhinein wesentlich besser erkennen als im Vorhinein.
Aber Sie haben das wunderbar geschildert. Das sind ja Szenarien, die wahrscheinlich die wenigsten bisher im Kopf hatten. Das wird wirklich spannend. Jetzt lassen Sie uns noch mal über die sprechen, die ihren Abschied bereits verkündet haben. Lindner beispielsweise, Habeck hat gesagt, dass er für einen Posten nicht mehr zur Verfügung stünde. Wen werden Sie von den Wahlverlierern als Politikwissenschaftler, der viel Freude hatte in den letzten 3 Jahren, am wenigsten vermissen?
Am wenigsten werde ich Robert Habeck vermissen, weil er ganz offenkundig seinem Amte nicht gewachsen war und fachliche Unzulänglichkeit durch ostentative Gutmenschenartigkeit zu ersetzen versuchte und damit auch einige Zeit lang als größter Kuschelbär der Nation auch Erfolg hatte. Die Redlichkeit will ich eben nicht absprechen, aber wir brauchen eben Leute, die ein Ministerium auch von der Fachkompetenz her führen können. Was Herrn Lindner betrifft, tut es mir leid, dass wir die Freien Demokraten nicht im Bundestag haben. Das, was Deutschland wirklich nötig hätte, angesichts der Tatsache, dass alle politischen Parteien ihre Hoffnungen auf den Staat und seine Allwissenheit und seine ordnende Hand setzen, das wäre eine echte liberale Partei, die den Staat als Instrument der Gesellschaft und nicht die Gesellschaft als Gestaltungsmaße des Staates ansieht. Das wäre eine Partei, welche Wirtschaftsliberalismus betreibt und Liberalismus nicht so versteht, dass es dem Menschen unglaublich gut tut, wenn er legal Cannabis erwerben und jedes Jahr sein Geschlecht amtlich verändern lassen kann. Ich werde sehr vermissen, eine vernünftige liberale Partei, nachdem die FDP im letzten Bundestag aber auch nicht immer sehr vernünftig war, dann muss man eben auf eine erneuerte FDP hoffen. Lindner hat eigentlich die FDP vor ihrem früher schon drohenden Untergang gewahrt, aber er konnte nun natürlich keine weitere Chance bekommen, nachdem er eine alte Lindnersche Maxime nicht ernst genommen hatte, die da lautete, lieber nicht regieren als schlecht regieren.
Zum Schluss, werter Herr Patzelt, habe ich noch eine große Herausforderung für Sie. Beschreiben Sie da bitte mal oder versuchen Sie es. Wie sehen die nächsten Jahre in Deutschland aus? Wird Ihrer Meinung nach jetzt alles besser oder erst einmal deutlich schlechter? Und erleben wir das blaue Wunder möglicherweise erst bei der nächsten Wahl?
Das Beste, was man mit Ihrer Frage machen kann, ist sozusagen 3 mögliche Entwicklungen knapp zu umreißen. Und eine von den 3 wird dann wahrscheinlich zutreffen.
Ich höre.
Möglichkeit Nummer 1, die SPD ist bereit, konstruktiv mit der Union zusammenzuwirken und jene Fehler abzustellen, die Folgen jener Fehler zu beseitigen, welche Union und SPD während der großen Koalitionen von Angela Merkel nun wahrhaftig in nennenswertem Umfang begangen haben. Wenn das so zustande kommt, dann setzt ein Reformprozess in Deutschland ein, die Wirtschaft wächst, die Energiepreise fallen, das Migrationsproblem ist im Griff, wir integrieren die zu uns gekommenen und wir erleiden nicht mehr Mängel an innerer Sicherheit. Das ist die bestmögliche aller Welten. 2. Möglichkeit, die SPD, die jetzt ja schon in Aussicht stellt, dass sie Friedrich Merz nicht darauf verlassen kann, dass sie quasi als Kellner dasjenige der Gesellschaft serviert, was Merz als Koch in seiner CDU-Küche anrührt. Die SPD geht in die Koalition hinein, aber hat der CDU so viel an Zugeständnissen abverlangt, dass die CDU nicht mehr die klare Linie aus ihrem Wahlprogramm vertreten kann, dass aber auch die SPD nicht in einer Weise mitregiert, die sie, die SPD und die SPD-Basis zufrieden macht. Dann hampeln wir uns von einem in der Sache nicht richtig funktionierenden Kompromiss zum nächsten oder wenn, wie Merzen ausgestellt, die Ministerien relativ autonom handeln sollen, dann gibt es keine in sich schlüssige Linie der Bundesregierung. Es werden dann wieder Jahre des Missvergnügens, des ständigen Streites, wie in der Ampel und dieser Regierung, von der es dann zu bezweifeln, ob sie wirklich 4 Jahre lang hält. Wenn es aber vorzeitige Neuwahlen gibt, dann tritt das Unvermeidliche nur noch eher ein, nämlich bei der Wahl werden SPD und CDU abgestraft und die AfD erreicht einen weiteren Wahltriumph. Und Möglichkeit Nummer 3, nicht einmal diese Regierung kommt zustande. Friedrich Merz muss den Bundespräsidenten bitten, ihn zur Wahl vorzuschlagen. Er verliert den ersten Wahlgang, bekommt also nicht die absolute Mehrheit. 2 Wochen lang gibt es ein Hauen und Stechen. Dann findet gemäß Grundgesetz unverzüglich ein weiterer Wahlgang statt. Das kann ein dritter, das kann auch der 25. sein, wie beim Papstkonklave. Und bei diesem Wahlgang ist gewählt, wer die relative Mehrheit der Stimmen hat. Das kann sehr wohl, wenn es ihn dann noch gibt, der Kanzlerkandidat Merz sein. Und dann kann der Bundespräsident den Gewählten zum Bundeskanzler ernennen oder den Bundestag auflösen. Wird der Bundestag aufgelöst, werden Union und SPD ziemlich bestraft und die AfD wird gratifiziert, wird Merz dann zum Minderheitskanzler ernannt. Dann hat er sozusagen staatspolitisch das Recht, mit sämtlichen Fraktionen im Bundestag Gespräche über Politik zu führen und somit auch mit der AfD. Mit der könnte er zwar manche politische Projekte umsetzen, aber der Preis dafür wäre ein heftiges Sperrfeuer der öffentlichen Meinung und wären tägliche, vielleicht aber auch nur monatliche, Großdemonstrationen quer über das Land gegen die drohende Faschisierung der Bundesrepublik Deutschland, die auch vor CDU, Wahlbüros und so weiter nicht Stopp machen würden. Wir gingen hinein in Zeiten großer innenpolitischer Instabilität, um davon ganz zu schweigen, dass eine Minderheitsregierung in den so wichtigen außenpolitischen, sicherheitspolitischen, europapolitischen Beziehungen nicht mit jener Autorität auftreten könnte, die es nun einmal braucht, wenn Deutschland seine Rolle in Europa erfüllen soll. Jetzt suchen Sie sich aus, welches Szenario Sie für das Wahrscheinlichste halten. Und wir alle können ganz entspannt sozusagen, nicht als Bürger, aber als Beobachter, entspannt dabei zusehen, welches dieses Szenario sich wirklich einstellt.
Ich weiß, was ich damit mache, Herr Patzelt. Ich nehme diesen Ausschnitt der Sendung und spiele Ihnen sowohl Friedrich Merz vor, als auch Herrn Klingbeil. Und dann müssten die beiden doch zur Besinnung kommen. Ich sage vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Jeder auf eins Zuschauer weiß jetzt, welche Szenarien drohen oder möglich sind. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ja, es sind nicht alle Wünsche bei dieser Wahl in Erfüllung gegangen. Doch einer ist wahr geworden, an den ich heute unbedingt erinnern möchte. Nach der letzten Bundestagswahl äußerte die FDP den Wunsch, zukünftig nicht mehr neben der AfD im Bundestag sitzen zu müssen. Und siehe da, auch wenn es knapp 4 Jahre gedauert hat, dieses Problem der FDP hat die FDP gleich selbst erledigt. Apropos erledigt. Christian Lindner, der fast in die Geschichtsbücher eingegangen wäre mit dem Satz, lieber gar nicht als schlecht regieren, hat sich auch erledigt. Er erklärte nach dem desaströsen Ergebnis der FDP, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Das ist nicht nur gut für die zukünftige Glaubwürdigkeit einer FDP, das ist besonders gut für die Familie Lindner. Denn Christian wird in Kürze Papa und kann sich intensiv um seinen Nachwuchs kümmern. Dabei wünschen wir ihm schon jetzt viel Spaß. Apropos Nachwuchs. Nach meinen ersten beiden Gästen aus der Kategorie alte, weise Männer kommen wir nun zu einer Journalistin, Autorin und Publizistin, die zur jüngeren Generation zählt und die sich in den letzten Jahren einen hervorragenden Namen in der Aufklärungsbewegung gemacht hat. Herzlich willkommen, Chrissy Rieger.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du mal wieder bei uns bist. Liebe Chrissy, wenn du heute mit einigem Abstand auf das Wahlergebnis schaust, was ist denn das Positive daran?
Das Positive, dass Habeck vielleicht keine Führungsrolle mehr einnehmen möchte oder Lindner zurückgetreten ist. Nein, auf den ersten Blick kommt es einem so vor, da gibt es im Grunde nichts Positives, weil wird dieses Wahlergebnis jetzt wirklich etwas verändern oder nicht? Und dass die CDU auch hier der Spitzenreiter geworden ist, ist auch für sehr viele unvorstellbar. Vor allem, weil sie eine lange Zeit eigentlich Zeit hatten, um sich zu bewähren. Und wir müssen einfach nur auf die Zeit zurückblicken, 2020, 2021, während der Pandemie, was hier alles durchgebracht wurde. Die Zwänge, die gesellschaftliche Spaltung, die Ausgrenzung der Menschen, die Gesetze, die außer Kraft getreten sind. Und da muss man sagen, da fragt man sich wirklich, was erwartet man sich hier für eine Verbesserung? Oder genauso die ganze Migrationspolitik, also die Krise. Warum haben wir diese? Wer ist dafür verantwortlich? Da verweise ich nur zurück auf 2015. Wer hat denn gesagt, wir schaffen das schon? Obwohl Merkel ein paar Jahre vorher noch etwas ganz anderes gesagt hat. Und auch hier möchte ich einmerken, diese gesamte, also ich halte plötzlich Merkels Auftreten und gegen Merz auch so ein bisschen als ein PR-Gag, weil dadurch, dass sie eben gegen ihn geschossen hat, kam es so ein bisschen auch rüber nach dem Motto, oh, vielleicht ändert sich hier doch etwas und vielleicht ist die Partei doch meine richtige Wahl. Also was hier passiert ist. Aber also das eine ist jetzt unvorstellbar, aber was wir hier Positives daraus entnehmen könnten, ist, ich bin persönlich für keine Partei, aber dass die AfD so viel Zuspruch bekommen hat als Partei, die eine radikale Veränderung haben möchte, die viele Probleme angehen möchte, die andere Parteien auch relativ so schleifen gelassen haben oder vielmehr noch verschlimmert haben, zeigt die Unzufriedenheit der Menschen und dass sie wirklich eine Veränderung möchten. Und wenn wir uns das mal psychologisch anschauen, ist es so, dass ein Mensch im Grunde, wenn es jetzt gerade keine Krisenzeit ist, eigentlich keine große Veränderung möchte, weil es ja auch Risiken mit sich bringt und Ängste, es könnte ja noch viel schlimmer werden. Also bleibt man relativ in seinem Rädchen, sage ich mal, wie man sonst auch das immer gemacht hat. Aber das zeigt uns, dass doch jetzt ein großer Teil der Menschen nicht zufrieden sind. Und wir merken es zum Beispiel auch bei uns, bei unseren Kunden, die auch sagen, es reicht uns. Wir möchten jetzt wirklich eine Veränderung. Ich möchte jetzt unabhängig sein. Ich möchte das alles so nicht mehr mit mir machen lassen. Und jetzt sehen wir eben auch, dass schon einige Wahlversprechen gebrochen wurden, die vor der Wahl so gesagt wurden und jetzt nach der Wahl schon wieder ganz, ganz anders. Das bedeutet, die Menschen, die dann gesagt haben, okay, ich gebe der CDU jetzt zum Beispiel noch eine Chance, die könnten sich das auch bald wieder anders überlegen und sagen, okay, jetzt reicht's mir wirklich. Ich möchte wirklich auch etwas ganz, ganz anderes. Und das, finde ich, können wir positiv vermerken.
Du bist ja auch so ein bisschen Expertin in Sachen USA. Merz ist ja normalerweise ein Transatlantiker. Jetzt hat er sich aber kritisch gegenüber Trump geäußert und er hat auch so ein bisschen J.D. Vance in seine Schranken verwiesen nach dessen Aussagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie erklärst du dir die Merz'schen Aussagen bezüglich der USA?
Also jetzt gerade sieht man ja, dass die USA, also ich persönlich sage, sind sehr viel verantwortlich, was die derzeitigen Problematiken auch anbelangt und die Richtung. Aber jetzt gerade wäscht die USA sozusagen auch ein bisschen ihren Ruf wieder ins Reine, so in den Heldenstatus, indem man jetzt eine neue Regierung mit ganz anderen Ansichten und vor allem, sie stellen sie in den Mittelpunkt, was auch Vance auf der Sicherheitskonferenz gesagt hat, die Meinungsfreiheit. Und da prangern sie eben an, dass sie sagen, auch in anderen Ländern müssen wir sozusagen mal etwas sagen, Fragen dagegen. Und in Deutschland muss man auch ganz klar sagen, geht die Meinungsfreiheit meiner Meinung nach sehr weit zurück. Also von daher ist das genau das, was sehr vielen Menschen auch aus dem Herzen spricht, dass man sagt, ja, das stimmt, so sollte es sein und das sollte sich verändern. Und gleichzeitig sieht man eben noch die alte Bewegung, auch seitens der Ukraine, unterstützen wir sie. Trump sagt, okay, aber nur mit Gegenleistung, aber ich mache mich jetzt stark mit Russland für den Frieden und mache das eben wieder anders. Und wie gesagt, und bei Merz oder der jetzigen Haltung sehe ich eben die komplette Haltung noch der EU, dass man eben sagt, okay, wir halten noch an ein paar Punkten dabei fest und haben noch so eine gewisse Gegenbewegung. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass das, was durchgebracht werden muss, auch durchgebracht wird, egal welcher Einzelne da etwas dagegen oder dafür sagt.
Sag mal, hast du, Chris, hier eine Erklärung dafür, dass die Linke, die vor wenigen Wochen noch für tot erklärt wurde, mit 8,77% ein fulminantes Comeback gefeiert hat, während das Bündnis Sarah Wagenknecht gescheitert ist? Und glaubst du, dass sich die politische Karriere von Sarah mit diesem Scheitern erledigt hat?
Also ich würde sagen, die Linke hat auch so einen starken Zuspruch noch bekommen. Zum einen setzen sie auch sehr stark auf Social Media, hatten dort auch einen starken Auftritt, wodurch sie auch einiges an Aufmerksamkeit zumindest gewonnen haben. Und ich würde auch sagen, dass sie eben diese ganz starke Gegenposition auch zur AfD bezogen haben und dadurch eben die noch einfangen konnten, die also sozusagen auch etwas wählerisch waren und gesagt haben, okay, zum Beispiel, ich wähle die CDU, dann kam dieser gesamte Skandal mit diesem Fünf-Punkte-Plan, was abgestimmt werden sollte und da ist die Brandmauer zwischen Union und AfD gefallen, obwohl sie danach was anderes gesagt haben, aber zumindest war das dann schon im Wanken. Genauso muss man sagen, auch Sarah Wagenknecht, da gab es ja auch einige Gerüchte noch kurz vor der Wahl, ob sie nicht doch vielleicht mit der AfD zusammenarbeiten würde. Und auch wenn sie das dann verneint hat, muss man sagen, es ist einfach das, was immer wieder auch wiederholt wird oder Gerüchte gestreut werden, ist natürlich auch etwas, was im Kopf bleibt, wo man sich sagt, okay, vielleicht wähle ich genau die andere Richtung und die Linken mit ihrer, naja, liberalen Migrationspolitik. Und da denke ich mal, da haben sie auch ein paar Leute angesprochen. Und Sarah Wagenknecht, denke ich nicht, dass sie jetzt komplett von der Bildfläche verschwindet und da Halt macht, weil sie hat ja auch einen großen Auftritt in YouTube zum Beispiel. Und ich denke, da wird sie auch weiterhin darüber berichten, was sie denkt, was falsch läuft und ja.
Vielleicht wird sie auch weiterhin gerne in Talkshows eingeladen. Das ist auch das nächste Stichwort. Du hast sicherlich diese Wahl von Anfang bis Ende verfolgt und somit auch die anschließenden Debatten verfolgt. Was waren denn so deine Highlights? Wer hat dich überzeugt und wer eher weniger?
Also ich muss sagen, keiner hat mich überzeugt, nicht wirklich. Und ich befasse mich ja viel mit unserem System. Und da muss ich sagen, das basiert sehr viel auf Manipulation. Und dieses ganze, ich sag mal, Gerede, so kurz vor der Wahl, die Plakate, umso mehr Wiederholungen, umso mehr bleibt das in den Köpfen der Menschen hängen. Und ich finde diese gesamten Shows davor, obwohl man weiß, derjenige zum Beispiel, also die Union hatte ihre Chance zu zeigen, was sie so alles auf den Weg bringen. Und dann auf einmal wollen sie es ganz, ganz anders machen und man denkt sich ja nicht wirklich, wie man sieht, wie die Wahlversprechen jetzt wieder aufgelöst werden. Oder genauso eben SPD oder Grünen. Sie hatten ja gerade ihre Möglichkeit, aber jetzt positioniert man sich wieder und hat große Versprechungen. Warum hat man das vorher nicht gemacht? Also alles so einfach meines Erachtens eine Show. Plötzlich trifft man sich mit Kindern, führt ein Bürger-Speed-Dating und versucht einfach sozusagen, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und meines Erachtens ist es so, eigentlich sollte es so sein, dass man mit den Taten überzeugt, also das heißt auftritt, sagt, ich habe das und das bis jetzt gemacht, ich bin für das und das, ich stehe zu meinem Wort oder habe jenes gemacht. Und zum Beispiel dieses Quadrell, diese Show, da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so eine Schulveranstaltung, wo man so gegeneinander so, nein, und du machst es eh nicht und ach, du bist der und der und du hast alles wieder vergessen und so ein bisschen einfach so rumgehacke, rumgelästere und man kann das gar nicht so ernst nehmen, wenn man dann sieht, dass die meisten Wahlversprechen wieder gelöst werden und Klar hat man so ein bisschen diese Hoffnung, aber ich habe da jetzt nicht so besondere Highlights, sondern das ist eine riesige Show, wo die Menschen abgelenkt werden, dass sie im Grunde eigentlich nur warten, bis zum Beispiel bis zur Wahl, wart's mal ab, das sind so die gängigen Sachen, wart mal ab, was da so gewählt wird, danach wart man mal ab, was da dann passiert. Also im Grunde wartet man und ich sag immer, dass schlechte Zeiten kommen durch eine schwache Gesellschaft und eine schwache Gesellschaft, die ist passiv, macht nichts, wartet auf eine Lösung, eine Besserung und das ist das, was gerade passiert. Und im Hintergrund, dadurch, dass dann die Menschen sehr abgelenkt sind und die Mehrheit zumindest dann auf bestimmte Shows ihren Fokus legt, verliert man eben auch den Blick, was alles im Hintergrund passiert. Denn da geht das Ganze genau weiter. Die Digitalisierung, die vierte industrielle Revolution, die digitale Währung. Also hier ist es nicht so, dass das angehalten wird, sondern das geht genauso weiter.
Mensch, von einer Frau wie dir, die so strahlt, da erhoffe ich mir natürlich noch positive Impulse. Vielleicht bei meiner letzten Frage. Du führst da regelmäßig interessante Interviews mit Ernst Wolf, den ich im Übrigen sehr schätze. Wobei ich mir ehrlich gesagt sehr oft die Frage stelle, ob es sich angesichts seiner Zukunftsprognosen morgen noch lohnt, aufzustehen. Wie geht es deiner Meinung nach weiter mit Deutschland? Wird alles erstmal schlechter oder siehst du bereits Licht am Ende des Tunnels und es ist kein Zug, der dir entgegenfährt?
Also bei Ernst Wolf muss ich sagen, er sagt ja seine Realität, also was er an Fakten, an Informationen hat und gibt das dann so weiter. Die Frage ist immer, wie das bei demjenigen gegenüber dann ankommt. Der eine sagt, oh nein, ich bin hier absolut gefangen und habe Angst und weiß gar nicht, was ich tun soll. Der andere sagt zum Beispiel, boah, das ist ein absolutes Wake-up-Call, weil egal wie es kommt, ob so oder so kommt, ich bin zum Beispiel bereit, ich bereite mich vor, ich mache das Beste daraus. Und das ist eben genau die Frage, wie das Gegenüber das dann aufnimmt. Und ich persönlich, und ich führe sehr gerne Gespräche mit dem Ernst, weil er einfach die Informationen sehr schön aufbereitet und einfach klipp und klar seine Meinung sagt. Und das auch nicht so, ich sag mal, heute mal dies und morgen mal jenes. Er bleibt dabei, dass er das denkt, dass das und das passiert. Und persönlich sind wir beide in der Hinsicht einer Meinung, dass wir sagen, es gibt jetzt gerade eine Krise, es sind schlechte Zeiten, aber es kommen auch gute Zeiten wieder auf uns zu. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass diese schwache Gesellschaft wieder zu einer starken Gesellschaft wird. Und die jetzige Regierung ist einfach ein Spiegelbild der Mehrheit, kann man sagen, der Mehrheit der Menschen, weil die jetzige Regierung, das haben wir sehr oft erlebt, ist absolut, sieht sich nicht in der Verantwortung für das, was sie getan haben. Und wenn man nicht in der Verantwortung ist für seine Taten und immer nur sagt, der andere ist schuld, wie wir es schon gesehen haben, der Habeck für die Wirtschaft, Putin, der hat das alles gemacht mit seinem Krieg. Oder Scholz, da hat er auch so einen grandiosen, apropos Highlights, so einen grandiosen Auftritt bei einem Dialog, wo er dann gesprungen ist, Putin hat den Gashahn abgedreht und er ist an allem schuld und so weiter. Also die Eigenverantwortung ist einfach nicht da. Und das sehe ich als Positives, dass sich das jetzt nach und nach verändert, dass man wirklich sagt, ich bin verantwortlich für das und jenes, für meine Taten oder das, was ich getan habe. Ich bin verantwortlich für mein Leben, wie es dann in Zukunft sein wird und wie ich sozusagen dann unabhängig bin, wie ich dann Nein sagen kann. Und das ist so der Moment, wo ich sage, das führen uns jetzt gerade diese Zeiten. Also auch für Deutschland. Wir haben jetzt gesehen, die Migrationskrise, die Energiekrise, dass die Unternehmen abwandern, nicht mehr so viel in Deutschland investiert wird. All das ist gerade da. Und man spricht ja auch von einem Plan seitens der USA, Deutschland als Konkurrent dann auch abzuschaffen und das zu verhindern, dass Deutschland und Russland da sich zu nahe kommen und eine riesengroße Konkurrenz werden. Und das hat man ja ganz, ganz gut geschafft, würde ich sagen. Aber trotzdem sehe ich so, dass es auch wieder gute Zeiten geben wird. Und davon bin ich überzeugt, nicht jetzt direkt dieses Jahr. Wir werden auch sehen, wie das jetzt mit dieser Regierung dann auch weitergeht. Aber auf jeden Fall kommen wieder positive Zeiten auf uns zu.
Na, das ist doch auf jeden Fall ein interessantes Schlussstatement, liebe Christi. Dafür danke ich dir sehr, insbesondere den Impuls mit der Eigenverantwortung, den wir auch immer wieder unseren Auf-1-Zuschauern an die Hand geben. Der ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass man durch diese Krisen auch gut durchkommt und sie letzten Endes auch als Chance sieht. Dir weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Sie merken, liebe Zuschauer, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Doch ich habe noch einen weiteren Gast in meiner Sendung, der für die Trefferquote bei seinen Vorhersagen bekannt ist und einen hervorragenden Ruf genießt. Er ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmer und leidenschaftlicher Politblogger. Herzlich willkommen, Gerald Makel.
Schön, wieder mal bei Ihnen zu sein, Herr Glinski.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich gehe ja davon aus, dass Sie selbst als Österreicher den Wahlabend von Anfang bis Ende verfolgt haben. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise durch Ihre Gefühlswelt. Wie haben Sie die Stunden erlebt?
Ja, als Österreicher, ich muss ja zugeben, ich musste ja am gleichen Tag bei einem Konkurrenzsender von Ihnen bei Kontrafunk kommentieren. Daher habe ich die diesmalige Wahl in Deutschland sehr genau mitverfolgt. Ich glaube, auf 3 oder 4 Kanälen gleichzeitig. Was mir im Vorfeld, bevor dem Wahlergebnis aufgefallen ist, war, der österreichische Funk, der österreichische Staatsfunk hat unglaublich einseitig berichtet. Es war eine pure Propagandashow, bei der sich die österreichischen Moderatoren nicht am geringsten zurückgehalten haben. Von mir am meisten im Gedächtnis blieb mir was mich zum Schmunzeln gebracht hat, die Diagnose über die deutschen Grünen sei in die Mitte gerückt. Und deshalb sei jetzt links wieder Platz von den Grünen und das sei ein strategischer Fehler gewesen. Ansonsten war natürlich der Wahlabend sehr spannend. Die Gefühlsreise war eigentlich, es ist eigentlich fast so ausgegangen, wie ich es mir gedacht hätte. Also ich habe am Tag davor oder am Vormittag noch kommentiert und habe mich um, glaube ich, 3% bei der AfD verschätzt und ansonsten habe ich ziemlich genau getroffen.
Ja, wer bekommt denn jetzt die Flasche Champagner? Da gibt es eine Wette, die habe ich verfolgt bei Kontrafunk in der Sonntagsrunde. Wer hat sie gewonnen?
Also eigentlich bekommt keiner von uns die Flasche Champagner, das heißt, wir werden sie gemeinsam mit allen trinken, ja. Roland Tichy hat gegen mich gewettet, eine Flasche Champagner, und Peter Hane hat sich angeschlossen mit Whisky. Also eigentlich haben wir alle drei uns bei der SPD, Grüne und CDU-CSU waren wir eigentlich ziemlich genau. Auch dass FDP und Sarah Wagenknecht ganz knapp sein werden, auch das haben wir getroffen. Aber wir waren ein wenig zu optimistisch, was die AfD betrifft, alle drei. Da war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber 21% in der Stimmabgabe und dafür 24% im Parlament, da haben wir es wieder ganz genau getroffen. Also bei den 24% im Parlament, da war ich Punktlandung genau dort.
Wir werden gleich noch über die AfD sprechen, aber lassen Sie uns zunächst noch zu Friedrich Merz kommen. Ist er Ihrer Meinung nach ein Wahlsieger und der Mann, der jetzt die Veränderung bringt?
Die Veränderung kann er nicht bringen, da er seinen einzigen Partner ausgeschlossen hat, der es ihm ermöglichen würde, die Veränderung zu bringen. Er hat viel versprochen. Er hat viel Richtiges gesagt vor der Wahl. Er hat auch sehr viel Falsches gesagt vor der Wahl. Veränderung bringt Merz auf jeden Fall mit sich. Ich denke aber leider Gottes zum Schlechteren, denn das, was er der Bevölkerung versprochen hat, zu den Themen, die der Bevölkerung unter den Nagel brennen, also Stichwort Migration, Stichwort Energiewende, also das heißt Rückkehr zur Vernunft, Stichwort Wirtschaftsaufschwung, all das wird er mit den Linksextremen nicht umsetzen können. Die AfD hat er selber ausgeschlossen. Und warum ich so pessimistisch bin, haben wir gleich wenige Stunden danach gesehen, als die CDU propagiert hat, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, er will 200 Milliarden Rüstungsbudget machen, er wird die Taurus liefern, er möchte Putin in ein Ultimatum stellen und all das. Also da bin ich zwar, da muss ich zwar Ja sagen, er wird eine Wende bringen, aber das wird die Wende zum noch viel schlechteren sein als Olaf Scholz. Denn das Einzige, was mir zu Olaf Scholz noch im Abgang Positives einfällt, ist, dass er hier doch auf der Bremse stand, was die Eskalation im Ukraine-Krieg betrifft. Er hat zwar dann immer nachgegeben, schrittweise, aber er war wenigstens kein Vorpreschender, kein Kriegshetzender. Und das hat sich jetzt komplett geändert. Friedrich Merz will hier ganz klar Stellung beziehen. Und den Satz erlauben Sie mir noch, Gott sei Dank hat die Kugel Donald Trump knapp verfehlt, denn er wird uns davor bewahren, denn bevor Friedrich Merz seine Regierung haben wird, wird Donald Trump den Sack zumachen und dann ist das Ukraine-Thema zunächst einmal vom Tisch. Würde da jetzt Kamala Harris drinnen sitzen, dann würde ich mir schon einen Wohnsitz irgendwo im globalen Süden aussuchen müssen.
Bleiben wir nochmal bei der Regierungsbildung in Deutschland. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach in den kommenden Tagen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder?
Naja, Markus Söder habe ich bezeichnet als die Inkarnation des Sagas von Claudia von Baerbock mit der 360-Grad-Wendung. Schneller als Söder sich seine Meinung ändert, ändert sich keine Wetterfahne, dreht sich keine Wetterfahne. Markus Söder hat sehr viel versprochen, aber wie wir aus der Covid-Zeit wissen, Markus Söder ändert seine Meinung, wie wir beide unsere Unterwäsche wechseln, also täglich. Markus Söder wird einfach das tun, was ihm politisch opportun ist und was möglich ist. Und da kommen wir wieder zu dem Kreislauf zurück. Was ist denn politisch möglich in der jetzigen Regierung, wenn man sich seine wichtigste Option, nämlich die zweitstärkste Partei, selber wegschießt? Was bleibt dann übrig? Es wird genau das übrig bleiben, was hier in Österreich gerade übrig bleibt. Die sogenannten Konservativen liefern sich mit Haut und Haaren den Linken aus, weil sie sich selbst die Möglichkeit verbaut haben, bürgerliche Politik zu wählen, die ja eigentlich gewählt worden ist. Denn wenn ich FDP, CDU, CSU und AfD zusammenrechne als bürgerlich-rechts-Block, dann ist hier eine eindeutige Mehrheit der deutschen Bevölkerung bürgerlich-rechts. Es hat aber auch erschreckende Zuwächse auf der linken Seite gegeben, und zwar auf der ganz linken Seite.
Sie haben gerade Österreich erwähnt, Herr Merkel. Vor einigen Monaten hatten Sie ja Nationalratswahlen, bei denen die FPÖ zwar als Sieger hervorging, jedoch weder den Kanzler stellen kann, noch an einer Regierungskoalition beteiligt sein wird. Sehen Sie in Deutschland Parallelen?
Ja, wobei ich den Deutschen zugestehen muss, Deutsche sind immer weitaus gerade heraus, da läuft die Konfrontation offen. Ich weiß nicht, ob Sie Kartenspieler sind, aber es gibt bei uns in Österreich das schöne Wort hinterfotzig beim Kartenspielen. Das sind Menschen, denen man, wie soll ich das jetzt politisch korrekt oder nicht klagbar beschreiben? Bleiben wir bei dem Begriff, kann sich jeder selber googeln.
Hinterfotzig ist gut für Politiker, das passt, Herr Merkel.
Vor allem für die österreichische ÖVP. Ich glaube, dass der Weg, den Deutschland schlussendlich gehen wird, ein ähnlicher sein wird wie Österreich. Das heißt, die nächste Regierung wird auf gar keinen Fall den eigentlichen Wahlsieger, so wie bei uns die FPÖ, ist es dort in Deutschland die AfD, die sich verdoppelt hat. Die werden jetzt nicht in die Regierung kommen. Es wird keine, aus meiner Sicht, wahrscheinlich keine Scheinverhandlungen geben, so wie hier bei uns, ÖVP mit FPÖ fast einen Monat lang Scheinverhandlungen geführt haben, sondern es wird leider entweder eine Regierung geben, CDU, CSU mit SPD, oder wenn durch den Protest von Sarah Wagenknecht dann doch diese berühmten 12.000 Stimmen noch auftauchen, oder noch schlimmer, das müssen wir ja auch besprechen, ich sehe ja große Chancen, dass die gesamte Wahl wiederholt werden muss, dann könnten die Grünen noch mit ihr Spiel spielen. Vielleicht noch ein Wort, warum muss die Wahl aus meiner Sicht oder ist die Wahl in Gefahr, komplett wiederholt zu werden? Das ist im Mainstream komplett untergegangen. Tausende und Abertausende Stimmzettel für im Ausland lebende Deutsche wurden nicht rechtzeitig zugestellt. Prominentestes Beispiel, der deutsche Botschafter in London hat in der Botschaft den Stimmzettel nicht rechtzeitig bekommen. Es ist so ein dysfunktionaler Staat Deutschland. Es ist unglaublich. Aber wenn Sie jetzt nehmen das Beispiel Sarah Wagenknecht oder das Beispiel FDP, in der Schweiz leben 300.000 Deutsche und ein guter Teil von denen haben die Stimmzettel nicht bekommen. Jetzt fehlt Sarah Wagenknecht 13.000 oder 12.000 Stimmen für die 5%, für den Einzug in das Parlament, was alles ändern würde. Sarah Wagenknecht hat ja auch bereits angekündigt, sie wird die Wahl anfechten. Und ich muss Ihnen als Jurist und als schon allein aufgrund der Tatsachen, die ich weiß, wo ich weiß, welche Fehler passiert worden sind, sagen, da ist eigentlich ziemlich gute Chance, dass die Wahl komplett gehoben wird und nochmal durchgeführt werden muss, so ähnlich wie seinerzeit in Österreich die Bundespräsidentenwahl. Und das wäre natürlich die Blamage für Deutschland schlechthin. Ich meine, stellen Sie sich vor, die Deutschen können dann nicht einmal mehr eine Wahl organisieren, in welchen Zeiten wir leben.
Ja, das hatten wir bereits in Berlin. Also so ganz neu wäre das nicht. Aber wenn es jetzt natürlich die gesamte Wahl betrifft. Ja, mit einigen Tagen Abstand zu dieser Wahl, was ist denn für Sie persönlich das Positivste am Wahlausgang in Deutschland? Machen Sie unseren Zuschauern doch mal ein bisschen Hoffnung.
Wo ich den Hut ziehe, ich habe zwar keinen auf und brauche auch keinen bei meiner Frisur, aber wo ich den Hut ziehe, eindeutig und dem deutschen Volk, den deutschen Freunden, den deutschen Nachbarn gratuliere, ist die Wahlbeteiligung. Also 83% Wahlbeteiligung, das ist Demokratie. So geht Demokratie. Da können sich wirklich sehr viele Staaten etwas abschauen. Und dann muss man noch dazu sagen, da sind jetzt noch nicht all die noch unbekannten Stimmen aus dem Ausland dabei, die nicht wählen konnten. Also über 83% Wahlbeteiligung, das ist für die Demokratie sehr erfreulich. Ich hänge da gleich einen Nachsatz auch für das eigene Lager an. Jetzt muss man wirklich sagen, das ist demokratisch legitimiert. Dass da jetzt die Kommunisten eingezogen sind mit, ich glaube, 80 Abgeordneten, das ist eben so. Dass 25% der 18- bis 24-Jährigen, was ich persönlich wirklich erschreckend finde, die Linkspartei gewählt haben, das ist eben so. Dieses Wahlergebnis müssen wir von allen Seiten, auch von unserem Lager her, zur Kenntnis nehmen. Da wurde auch nichts manipuliert, großflächig, oder da wurde auch nichts irgendwie gestohlen. Es kann sein, dass es aufgrund Dummheit, Inkompetenz und Dysfunktionalität wiederholt werden muss, aber das ist das Positive. Und nachdem wir doch sehr viele Seher haben, die, glaube ich, AfD gewählt haben, zumindest vermute ich das, das Positive aus der Sicht der AfD-Wähler ist, Alice Weidel ist jetzt natürlich so wie Herbert Kickl in einer Win-Win-Situation. Man vergisst immer, welche Leute da jetzt in der SPD und bei den Linken und bei den Grünen im Parlament sitzen. Also ich zitiere da hier ein SPD-Mitglied der alten Runde in Berlin, der sagt, wir haben in Berlin auf den ersten 10 Plätzen keinen einzigen, der noch eine normale Erwerbsbiografie hinter sich hat. Wir haben hier wirklich auf der linken Seite die extreme Linke vertreten, die Markus Söder und Friedrich Merz hier das Leben schwer machen werden, die Regierungsbildung schwer machen werden. Und Alice Weidel sitzt erste Reihe fußfrei. Und wenn sie eine geschickte Medienarbeit macht und das Volk mitnimmt, was sehr wichtig ist, dass man das Volk, so wie es in den USA ist, täglich mitnimmt, dann wird sie erste Reihe fußfrei sitzen und immer sagen, ja, schau, mit uns hättest du diese oder jene Maßnahme locker mitmachen können. Du brauchst nur sagen, stimmt mit mir und ich stimme mit ihnen. Und dass du uns ausschließt und den Kompromiss oder gar vielleicht deine Wahlversprechen brechen musst, deine Kompromisse schließen musst, das ist doch dir bitte selbst zuzuschreiben. Und je brutaler die extreme Linke, die CDU-CSU hier vom Kurs abbringt, desto größer wird der Stimmenzuwachs ins AfD-Lager gehen. Und bitte, wenn Sie sich die Ergebnisse im Osten anschauen, der Deutschlands, ich meine, da ist die AfD schon fast bei 40%. Da kann Herbert Kickl davon träumen, dass er mal auch auf 38-39% hinaufsteigt. Und da muss man dann wirklich sagen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, ja, dann haben wir halt 2027 neue Wahlen und dann eine, glaube ich, nicht mehr zu übergehende Größenordnung der AfD erreicht, wobei man ja jetzt schon sagen muss, fast 12 Millionen Wähler einfach auszuschließen von der AfD hat ja auch mit demokratischem Verhalten nichts mehr zu tun.
Das, liebe Zuschauer, ist Gerald Martel, wie er leibt und lebt. Haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und harren wir die Dinge, die da noch kommen werden in Bezug auf die Wahlwiederholung. Danke, tschüss, Herr Martel.
Tschüss.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen, liebe Zuschauer, nach diesen zahlreichen Statements in dieser heutigen Sendung geht, doch ich sehe durchaus optimistisch in die Zukunft. Das kann auch Robert Habeck, der sich nach eigenen Aussagen zunächst einmal aus der Politik zurückziehen möchte, Das gibt ihm ausreichend Zeit, sich um sein in den letzten 3 Jahren entstandenes Doppelkinn und insbesondere auch um seine Gesundheit zu kümmern. Nein, ich meine das gar nicht despektierlich. Mit einiger Sorge habe ich beobachtet, wie aus dem einst feschen Robert ein etwas feist wirkender Mann geworden ist, dem ich nun dringend zu einer Stoffwechselkur rate. Entgiften, nähren, schützen. So heißt im Übrigen das Programm, das auch auf eins Chefredakteur Stefan Magnet und ich regelmäßig anwenden, um fit zu bleiben. Herr Habeck, bei Interesse können Sie sich gerne an mich wenden. Was nehmen wir noch mit an positiven Erkenntnissen aus dieser Wahl? Mehr als 10 Millionen Menschen haben der AfD ihr Vertrauen ausgesprochen. Und das trotz aller Bemühungen der Mainstream-Medien, die Partei auszugrenzen und ihre Vertreter maximal zu diskreditieren. Alice Weidel und Tino Chrupalla haben sich trotz massiver Ablehnung hervorragend in den Talksendungen behauptet. Und auch Bernd Baumann und Beatrix von Storch seien erwähnt, haben sich als erstklassige Repräsentanten ihrer Partei erwiesen. Die Bewegung der, nennen wir sie einfach mal, Aufgewachten wird zunehmend größer. Wir dürfen uns bewusst machen, dass diese Gruppierung mittlerweile eine Größenordnung erreicht hat, die jede Regierung durch friedlichen Widerstand in die Knie zwingen kann. Sie, werte Zuseher, können jedoch die Zahl derer, die sich für Frieden und Freiheit einsetzen, täglich wachsen lassen. Teilen Sie Beiträge wie diesen hier. Besuchen Sie gleich jetzt den Auf 1 YouTube-Kanal. Abonnieren Sie diesen, liken Sie Beiträge und kommentieren Sie auch gerne. Das verhilft Auf 1 zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite. Und das ist etwas, was wir den mit knapp 10 Milliarden Euro geförderten Systemmedien entgegensetzen müssen. Und apropos Euro, vergessen Sie nicht, Auf 1 gibt es nur, weil Sie uns mit dem kleinsten Teil Ihres Geldes unterstützen. Getreu dem Motto, Sie spenden, wir senden, werden wir auch weiterhin unser Bestes für Sie geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen alles Gute und bis bald.